Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht es um eine Geschichte, die so filmreif ist, dass man sie kaum glauben kann.
Wir sprechen über die Blondell-Saga. Die Legende um Richard Löwenherz und seinen treuen Troubadour Blondell de Nesle.
Die Geschichte ist ja folgende. Ein König wird gefangen gehalten. Keiner weiß wo. Und ein einzelner Sänger macht sich auf die Suche. Mit nichts anderem als einem gemeinsamen Lied.
Und findet ihn angeblich auch. Das ist der emotionale Kern der Sache. Ein Troubadour, der von Burg zu Burg zieht, überall sein Lied singt und hofft, dass sein König mit der zweiten Strophe antwortet.
Was natürlich eine wunderbare Geschichte ist. Aber, und das ist wichtig, wir müssen da direkt unterscheiden zwischen dem, was historisch belegt ist, und dem, was Legende ist.
Die Gefangenschaft von Richard I., das ist historisch gesichert. 1192 wird er auf dem Rückweg vom dritten Kreuzzug gefangen genommen, in Österreich von Herzog Leopold V. Das war ein handfester politischer Skandal.
Ein König, ein Kreuzfahrer noch dazu, wird von einem christlichen Herrscher festgesetzt. Das war eigentlich
Tabu, ja. Aber die politische Situation war
kompliziert. Heinrich VI., der römisch-deutsche Kaiser, Philipp II. Von Frankreich, alle hatten Interesse daran, Richard aus dem Spiel zu halten. Da ging es um Machtpolitik, nicht um Ritterehre.
Die Gefangenschaft dauerte bis 1194, endete erst nach Zahlung eines enormen Lösegelds. Soweit die gesicherten Fakten.
Und dann kommt Blondell ins Spiel.
Blondell de Nesle. Das war tatsächlich ein historisch belegter Trouvère aus der Picardie, also ein nordfranzösischer Dichter-Sänger, aktiv etwa 1180 bis 1210. Von ihm sind sogar rund 25 Lieder überliefert, aber ob er jemals nach Richard gesucht hat, ob es dieses gemeinsame Lied gab, da wird es schwierig.
Die Sache ist, Historiker haben keine Belege dafür gefunden, dass Blondell und Richard sich überhaupt persönlich kannten. Die Geschichte taucht erst in späteren Quellen auf. Und je später die Quelle, desto romantischer wird sie ausgeschmückt.
Und hier ist der entscheidende Punkt. Die englische Krone wusste durchaus, wo Richard festgehalten wurde. Das war kein Geheimnis. Die Verhandlungen über das Lösegeld liefen über offizielle diplomatische Kanäle.
Die Geschichte, dass jemand den König erst finden musste durch ein geheimes Lied, das ist die literarische Verarbeitung. Die Legende, die sich über Jahrhunderte entwickelt und verfestigt hat.
Aber was für eine Legende! Ein einzelner Sänger, der gegen alle Hoffnung an seinem König festhält, der von Burg zu Burg zieht, sein Lied singt
und auf eine Antwort wartet. Das hat etwas Zeitloses. Unabhängig davon, ob es so passiert ist.
Diese Mischung macht die Geschichte seit Jahrhunderten so faszinierend. Du hast den historischen Kern, einen mächtigen König, politische Intrigen, eine dramatische Gefangenschaft. Und darüber liegt diese berührende Erzählung von Treue und Musik.
Das spiegelt sich auch darin wider, wie die Geschichte weitergelebt hat. In der Kunst, in der Musik, im Theater. Die Troubadour-Kultur, die Burgen wie Dürnstein, das sind Dinge, die auch heute noch Menschen anziehen. Ob auf Mittelaltermärkten, bei historischen Konzerten oder einfach bei der Beschäftigung mit dieser Epoche.
Du meinst, die Geschichte von Blondell verkörpert etwas, das über die historischen Fakten hinausgeht?
Die Saga transportiert Werte, die zeitlos wirken. Treue, Freundschaft. Die Macht der Musik als universelle Sprache. Und sie wirft Fragen auf, die uns heute noch beschäftigen. Was ist Geschichte? Was ist Legende? Wie entstehen solche Mythen überhaupt?
Das werden wir uns in dieser Episode genauer anschauen. Wir sprechen über Richard Löwenherz selbst, über die Troubadour-Kultur des 12. Jahrhunderts, über die Burg Dürnstein als Schauplatz und natürlich über die literarische und kulturelle Wirkung dieser Geschichte.
Immer mit dem Blick darauf, was wissen wir wirklich und was ist Erzählung?
Also dann, tauchen wir ein in das 12. Jahrhundert.
Um die Blondelsaga richtig einzuordnen, müssen wir uns das 12. Jahrhundert genauer anschauen. Das war eine Zeit, die Europa grundlegend verändert hat.
Inwiefern verändert?
Europa war geprägt von feudalen Strukturen. Du hattest diese Pyramide. König an der Spitze, darunter die Herzöge und Grafen, dann die niederen Adligen und ganz unten die Bauern, die das Land bewirtschafteten. Jeder war jemandem verpflichtet, durch Treueide, durch Lehensverhältnisse.
Und diese Treue war nicht nur symbolisch. Wenn dein Lehnsherr in den Krieg zog, zogst du mit. Wenn er Geld brauchte, zahltest du Abgaben. Das war ein System gegenseitiger Abhängigkeiten.
Was das Ganze noch komplizierter machte, und da kommen wir zum Kern, war die Rolle der Kirche. Der Papst war nicht einfach nur ein religiöser Führer. Er war ein politischer Akteur mit enormem Einfluss.
Im 12. Jahrhundert hatte das Papsttum praktisch eine Führungsrolle in Europa übernommen. Die Päpste rivalisierten direkt mit den Kaisern. Da ging es um die Investitur, also das Recht, Bischöfe einzusetzen. Und Bischöfe hatten damals sowohl geistliche als auch weltliche Macht.
Das Wormser Konkordat von 1122 hatte den Investiturstreit zwar offiziell beendet, aber die Spannungen blieben. Nimm Alexander III. Und Friedrich Barbarossa. Die haben sich jahrzehntelang bekriegt. Barbarossa hat sogar einen Gegenpapst unterstützt.
Und am Ende hat Alexander
gesiegt, im Frieden von Venedig 1177. Das zeigt, wie mächtig das Papsttum geworden war. Ein Kaiser, der sich dem Papst beugen musste.
Jetzt stell dir in diese Gemengelage noch die Kreuzzüge hinein. Der Papst ruft 1095 zum ersten Kreuzzug auf und plötzlich ziehen Tausende nach Jerusalem. Das war religiös motiviert, aber eben auch politisch.
Die Kreuzzüge haben alles verändert. Neue Handelsrouten entstanden, Wissen aus dem Orient kam nach Europa, die Städte wuchsen. Und gleichzeitig prägten sie das politische Klima. Wer am Kreuzzug teilnahm, gewann Prestige. Wer nicht ging, musste sich rechtfertigen.
Und das bringt uns zur politischen Landschaft, in der sich unsere Geschichte abspielt.
Du hattest drei große Mächte. Das Heilige Römische Reich unter Heinrich dem VI., die französische Krone unter Philipp II. Und das englische Königreich unter Richard I. Alle drei standen in ständigem Wettstreit um Einfluss und Territorien.
Und sie waren, wie soll man sagen, sie waren alle miteinander verstrickt. Durch Ehen, durch Lehnsbeziehungen, durch alte Konflikte. Philipp II. Und Richard waren zeitweise Verbündete im Kreuzzug, aber eigentlich Rivalen.
Die Beziehungen zwischen den Herrscherhäusern waren ein einziges Geflecht aus Allianzen und Feindschaften. Heute Verbündete, morgen Gegner. Das erklärt auch, warum Richards Gefangennahme so brisant war.
Heinrich VI. Und Philipp II. Hatten beide Interesse daran, Richard aus dem Spiel zu halten. Heinrich wollte vor allem kaiserliche Autorität demonstrieren und ein gewaltiges Lösegeld kassieren. Philipp zielte auf die kontinentalen Besitzungen der englischen Krone. Die Gefangenschaft war kein Zufall, sie war politisches Kalkül.
Und für die Menschen im Alltag? Da gab es wenig Stabilität. Kriege, Fehden, wechselnde Herren. Wer in einem Grenzgebiet lebte, konnte heute unter diesen, morgen unter jenem Herrn stehen.
Was die höfische Kultur umso bemerkenswerter macht.
Während all dieser Konflikte entwickelte sich an den Höfen eine Kultur der Verfeinerung. Das Rittertum erreichte seine Blüte. Es gab Ideale, Treue, Ehre, Tapferkeit, die zumindest in der Theorie das Zusammenleben regelten.
Die Troubadoure, über die wir...
Genau, die waren Teil dieser höfischen Welt. Sie trugen nicht nur Lieder vor, sie verbreiteten Nachrichten, sie formten Meinungen. Musik war ein Machtinstrument.
In einer Welt ohne Massenmedien waren fahrende Sänger so etwas wie Nachrichtensprecher, Unterhalter und politische Kommentatoren in einer Person.
Und genau in dieser Welt, feudal, von Machtpolitik durchzogen, aber auch von höfischen Idealen geprägt, spielt die Geschichte von Richard Löwenherz. Er war nicht einfach ein König. Er war ein Spieler auf diesem komplexen politischen Schachbrett.
Ein Schachbrett, auf dem er zeitweise zum Bauern wurde, als er in Gefangenschaft geriet. Jetzt kommen wir zum Mann selbst, Richard der Erste, genannt Löwenherz, König von Elling von 1189 bis 1199.
Ein König, der sein Königreich kaum je gesehen hat.
Das ist einer dieser Fakten, die man erstmal sacken lassen muss. Von seinen 10 Jahren als König war Richard insgesamt vielleicht 6 Monate tatsächlich in England. 6 Monate!
6 Monate in 10 Jahren. Das relativiert das romantische Bild vom englischen Volkshelden doch erheblich.
Richard war Herrscher eines Imperiums, das sich von England bis zu den Pyrenäen erstreckte, das sogenannte Angevinische Reich. Schottland? Das war unabhängig. Richard hat die Oberhoheitsansprüche sogar für 10.000 Mark verkauft, um seinen Kreuzzug zu finanzieren. Die Plantagenet-Besitzungen in Frankreich, Aquitanien, die Normandie, Anjou, waren ihm wichtiger als England. Dort sprach man Französisch, dort lagen die Einkünfte.
Und England war vor allem eins, eine Geldquelle. Richard hat das Königreich regelrecht ausgepresst, um seine militärischen Abenteuer zu finanzieren. Er soll sogar gesagt haben, er würde London verkaufen, wenn er einen Käufer fände.
Ob das Zitat authentisch ist, sei dahingestellt. Aber es trifft den Kern. Richard war ein Krieger, kein Verwalter. Sein Interesse galt dem Schlachtfeld.
Und da war er tatsächlich brillant.
Herausragend. Seine militärischen Fähigkeiten waren legendär. Bei Belagerungen, im offenen Feld, in der Taktik. Richard wusste, wie man Kriege führt. Beim 3. Kreuzzug hat er das unter Beweis gestellt. Die Eroberung von Akkon 1191, der Marsch entlang der Küste nach Jaffa, die Kämpfe gegen Saladin, das waren Meisterleistungen der mittelalterlichen Kriegführung.
Saladin selbst soll Richard respektiert haben. 2 Gegner, die sich gegenseitig als ebenbürtig anerkannten. Das ist selten in der Geschichte.
Aber, und das gehört zum vollständigen Bild, Richard konnte auch brutal sein. Bei Akkon ließ er nach der Eroberung etwa 2700 muslimische Gefangene hinrichten, als die Lösegeldverhandlungen stockten. Das war kalte militärische Kalkulation, kein ritterliches Ideal.
Der Beiname Löwenherz klingt edel. Die Realität war oft pragmatischer.
Und genau bei Akkon liegt auch der Ursprung für das, was später passierte. Richard hat sich dort nicht nur Feinde unter den Muslimen gemacht.
Leopold V. von Österreich.
Leopold war mit seinem Kontingent beim Kreuzzug dabei. Nach der Eroberung von Akkon ließ er seine Babenberger Fahne auf einem der Türme hissen, als Zeichen, dass er am Sieg beteiligt war und Anspruch auf Beute hatte. Das war damals üblich.
Und Richard ließ sie herunterreißen.
In den Graben werfen, genauer gesagt. Leopold war ein Herzog, Richard ein König. Für Richard war es eine Anmaßung, dass sich ein Herzog auf eine Stufe mit Königen stellte. Er wies Leopolds Ansprüche, man könnte sagen, rüde zurück.
Eine öffentliche Demütigung. Im Mittelalter, wo Ehre alles war.
Leopold verließ das Kreuzfahrerheer und kehrte nach Hause zurück. Aber er vergaß nicht.
Das erklärt, warum er später so schnell handelte, als Richard durch sein Territorium kam.
Dezember 1192. Richard ist auf dem Rückweg vom Kreuzzug. Der direkte Seeweg ist versperrt. Philipp II. Von Frankreich und dessen Verbündete kontrollieren die westlichen Routen. Also versucht Richard, über Land nach England zu gelangen. Sein Schiff erleidet Schiffbruch irgendwo an der nördlichen Adriaküste.
Und dann muss er durch feindliches Gebiet.
Verkleidet. Der König von England, einer der mächtigsten Herrscher Europas, reist als einfacher Pilger oder in manchen Quellen als Kaufmann, mit nur wenigen Begleitern.
Die Ironie ist kaum zu übertreffen. Ein König auf der Flucht, in Lumpen.
Er wurde erkannt. Vielleicht verriet ihn sein Auftreten, vielleicht wurde er denunziert. Bei Wien wurde er aufgegriffen und Leopold V. ausgeliefert. Der Herzog hatte seine Rache.
Was eigentlich ein schweres Vergehen war. Kreuzfahrer standen unter päpstlichem Schutz. Wer einen Kreuzritter gefangen nahm, riskierte schwere kirchliche Sanktionen, bis hin zur Exkommunikation.
Leopold wurde tatsächlich später exkommuniziert. Aber das Lösegeld, das er aushandelte, war das Risiko offenbar wert.
Und so saß Richard Löwenherz, der Kriegerkönig, in Gefangenschaft. Zuerst auf verschiedenen österreichischen Burgen, dann wurde er an Kaiser Heinrich VI. Übergeben. Über ein Jahr lang, von Dezember 1192 bis Februar 1194.
Und während dieser Zeit, so will es die Legende, machte sich ein treuer Troubadour auf die Suche nach seinem König.
Jetzt wird es Zeit, über die Troubadoure zu sprechen. Denn ohne sie ergibt die Blondelsaga keinen Sinn.
Weil ein Troubadour viel mehr war als ein Sänger.
Viel mehr. Wenn wir heute an mittelalterliche Musik denken, haben wir oft das Bild vom fahrenden Spielmann, der für ein paar Münzen auf dem Markt singt. Aber das trifft es nicht. Die Troubadoure waren eine eigene gesellschaftliche Schicht, besonders in Südfrankreich, wo diese Kultur ihren Ursprung hatte.
Die Provence, Aquitanien, die okzitanischsprachigen Regionen. Dort entwickelte sich ab dem späten 11. Jahrhundert etwas Neues. Dichter, Komponisten, die ihre eigenen Texte vertonten und vortrugen. Keine Auftragsarbeiter, sondern Künstler mit eigenem Renommee.
Und viele von ihnen waren adlig, das ist wichtig. Ein Troubadour konnte ein Graf sein, ein Ritter, ein Schlossherr. Die Kunst galt nicht als unwürdig, sondern als Ausweis höfischer Bildung.
Was ihre gesellschaftliche Funktion völlig verändert. Ein Troubadour hatte Zugang zu den Höfen. Er konnte mit Fürsten speisen, diplomatische Missionen begleiten, Nachrichten überbringen. In einer Welt ohne Zeitung, ohne...
Ohne irgendwelche Massenmedien.
Genau. In dieser Welt waren fahrende Künstler die einzigen, die regelmäßig zwischen den Höfen verkehrten. Sie brachten nicht nur Unterhaltung, sondern Informationen.
Das ist, wie soll ich es beschreiben, so etwas wie Journalisten, Influencer und Diplomaten in einer Person. Jemand, der öffentliche Meinung formt und gleichzeitig Insiderwissen hat.
Der Vergleich trifft es ziemlich gut. Und wie bei modernen Medien gab es auch politische Instrumentalisierung. Lieder konnten Propaganda sein. Ein geschickt formuliertes Spottlied konnte einen Herrscher lächerlich machen. Ein Preiselied seinen Ruhm mehren.
Die Macht lag im Repertoire. Ein Troubadour, der bei Hofe sang, wählte aus, was er vortrug. Er konnte einen Gönner feiern oder dessen Feinde verspotten. Das war politisch.
Und es erklärt, warum die Bindung zwischen einem Troubadour und seinem Herrn so eng sein konnte. Da ging es nicht nur um Musik, da ging es um Loyalität, um Vertrauen.
Was uns zu Blondel de Nesle bringt. Er war ein historisch belegter Trouvère, so nannte man die nordfranzösischen Dichtersänger, die in der Tradition der südfranzösischen Troubadoure standen. Geboren vermutlich um 1155 in Nesle in der Picardie.
Was wissen wir wirklich über ihn?
Mehr als über viele seiner Zeitgenossen und gleichzeitig weniger, als man denkt. Von Blondel sind etwa 24 Liebeslieder überliefert, entstanden wohl zwischen 1180 und 1210. Er gehörte zum Dichterkreis um Conon de Béthune, war mit Gas Brûlé bekannt, beides bedeutende Namen der höfischen Lyrik.
Also ein etablierter Künstler.
Über seine Identität gibt es Debatten. Manche Forscher vermuten, er war Jean der Erste de Nesle, also adlig, ein Seigneur. Andere:
sein Sohn Jean der Zweite, der am vierten Kreuzzug teilnahm. Der Spitzname Blondel soll von seinem langen blonden Haar stammen.
Was wir definitiv nicht haben, ist ein Beleg für eine Verbindung zu Richard Löwenherz. Keine zeitgenössische Chronik erwähnt, dass Blondel am englischen Hof war oder den König persönlich kannte.
Die Sage selbst taucht erst um 1260 auf, also gut 60 Jahre nach Richards Tod. Bis dahin war Blondel ein bekannter Dichter, Richard ein legendärer König und irgendjemand hat die beiden verbunden.
Eine schöne Geschichte, die zwei historische Figuren zusammenbringt. Der treue Sänger, der seinen König sucht. Das passte zu den höfischen Idealen, die die Troubadoure selbst besungen hatten.
Die Legende nutzt also genau das, was die Troubadour-Kultur verkörperte. Treue, Hingabe, die Macht der Musik. Sie ist vielleicht nicht historisch wahr, aber sie ist kulturell stimmig.
Und sie sagt uns viel über das Bild, das das Mittelalter von seinen Sängern hatte. Dass jemand glauben konnte, ein Troubadour würde monatelang durch Europa ziehen, um seinen König zu finden, das zeigt, welchen Status diese Künstler hatten.
Kein bloßer Unterhalter würde das tun, aber ein Vertrauter, ein Freund, jemand mit persönlicher Bindung zum Herrscher, das ergab Sinn.
Die Blondel-Saga ist damit auch ein Zeugnis für die Bedeutung der Troubadour-Kultur selbst. Sie konserviert ein Ideal, das im 12. Jahrhundert seine Blüte erlebte.
Jetzt zur Legende selbst, der Geschichte, wie sie über die Jahrhunderte erzählt wurde.
Die Geschichte, die Richards Gefangenschaft mit Blondel verbindet.
Der Sage nach machte sich Blondel auf die Suche, als sein König verschwand. Monatelang zog er durch Europa, von Burg zu Burg, durch die Territorien des Heiligen Römischen Reiches. Jede Festung war eine mögliche Station und bei jeder sang er.
Das Lied ist das Herzstück der Geschichte. Die Überlieferung erzählt von einer Komposition, die nur Richard und Blondel gemeinsam kannten. Ein Geheimnis zwischen König und Troubadour.
Die Idee war simpel und zugleich brillant. Blondel sang die erste Strophe dieses Liedes unter den Mauern jeder Burg. Und wenn Richard dort gefangen war, würde er mit der zweiten Strophe antworten.
Ein akustisches Erkennungszeichen. In einer Welt ohne andere Kommunikationsmittel hatte das etwas fast Poetisches.
Die verschiedenen Überlieferungen beschreiben das Lied unterschiedlich. Manche sprechen von einem Liebeslied, andere von einem politischen Gesang. Was es war oder ob es überhaupt existierte, wissen wir nicht.
Was wir wissen: Die Idee eines geheimen Erkennungsliedes passt perfekt zur Troubadour-Kultur. Text und Melodie waren eng verknüpft. Persönliche Kompositionen hatten Bedeutung. Dass zwei Menschen ein Lied teilen, das nur sie kennen, das war kulturell vorstellbar.
Und dann, nach vielen Monaten der Suche, erreichte Blondel, der Legende nach, die Burg Dürnstein, ein Felssporn über der Donau in der Wachau. Die Burg thronte majestätisch über dem Tal, praktisch uneinnehmbar.
Ein perfektes Gefängnis für einen königlichen Gefangenen.
Blondel stand unter den Mauern und sang
die erste Strophe.
Und dann hörte er eine Antwort. Die zweite Strophe, gesungen von einer Stimme aus dem Inneren der Burg. Sein König.
Der emotionale Kern der ganzen Geschichte. Zwei Stimmen, die sich nach Monaten der Trennung wiederfinden. Durch Musik.
Es ist ein bewegender Moment, selbst wenn man weiß, dass er so wahrscheinlich nie stattgefunden hat.
Und damit sind wir bei der kritischen Einordnung. Denn so schön die Geschichte ist, sie hat erhebliche Probleme mit den historischen Fakten.
Das bestätigt sich bei der zentralen Prämisse der Legende. Wie wir ja schon besprochen hatten, war sein Aufenthaltsort den diplomatischen Kanälen durchaus bekannt, was eine aktive Suche unnötig machte.
Die Vorstellung, dass ein einzelner Troubadour von Burg zu Burg zieht, weil niemand weiß, wo der König ist, das entspricht nicht der Realität von 1192.
Leopold V. hatte Richards Gefangennahme nicht geheim gehalten. Im Gegenteil, Sie war ein politisches Statement, ein demütigender Beweis seiner Macht über den englischen König. Heinrich VI. Übernahm später den Gefangenen und nutzte ihn als Verhandlungsmasse.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die Diplomatie lief auf höchster Ebene. Eleonore von Aquitanien, Richards Mutter, war in die Verhandlungen involviert. Da brauchte es keinen singenden Suchenden.
Was also steckt hinter der Legende? Warum entstand sie, wenn sie nicht
wahr ist?
Vermutlich, weil sie perfekt war. Sie verkörperte alles, was die höfische Kultur an Idealen hatte. Treue bis zur Selbstaufgabe, Musik als Sprache der Seele, die persönliche Bindung, die stärker ist als politische Umstände.
In der Zeit nach seinem Tod, als Richard bereits zum Mythos des Kreuzfahrerkönigs wurde, hat dann vermutlich ein Chronist die Figur des bekannten Dichters Blondel mit ihm verbunden, um diese Ideale zu personifizieren.
Vielleicht gab es einen Kern, irgendeine Verbindung zwischen Richard und einem Sänger. Vielleicht auch nicht. Was wir haben, ist eine literarische Schöpfung, die im 13. Jahrhundert Gestalt annahm.
Und die genau deshalb so wirkmächtig wurde, weil sie die Werte ihrer Zeit auf den Punkt brachte. Die Sage ist keine Geschichtsschreibung, sie ist ein kulturelles Dokument.
Was sie nicht weniger faszinierend macht. Im Gegenteil. Die Frage, warum eine bestimmte Geschichte erzählt wird, ist oft interessanter als die Frage, ob sie wahr ist.
Die Blondell-Saga erzählt uns etwas über das Mittelalter, über seine Ideale, seine Ängste, seine Hoffnungen. Sie zeigt, welche Geschichten Menschen damals hören wollten.
Ein König in Not, ein treuer Gefährte, der nicht aufgibt, die Macht der Kunst, die selbst Burgmauern überwindet. Das sind archetypische Motive, die bis heute funktionieren.
Dürnstein selbst existiert noch, als Ruine über der Donau. Man kann hinaufsteigen und sich vorstellen, wie es gewesen sein könnte. Auch wenn wir wissen, dass der singende Troubadour dort wohl nie stand.
Die Burg hat sich zur Touristenattraktion entwickelt. Und ein Grund dafür ist genau diese Geschichte, ob wahr oder nicht.
Das ist vielleicht das Bemerkenswerteste. Die Legende hat Dürnstein zu einem Erinnerungsort gemacht. Die Sage hat die Geschichte des Ortes geprägt, nicht umgekehrt.
Richard war tatsächlich dort gefangen, etwa 3 bis 4 Monate lang in Dürnstein, dann wurde er an den Kaiser übergeben. Das ist belegt. Aber was wir mit diesem Ort verbinden, die Szene mit dem Lied, das Wiedererkennen, das ist Dichtung. Kraftvolle, wirksame, zeitlose Dichtung.
Schauen wir uns den Schauplatz der Legende genauer an, die Burg Dürnstein. Denn während die Geschichte mit Blondell literarische Erfindung ist, die Burg selbst ist sehr real.
Und Richards Gefangenschaft dort ebenfalls. Das ist historisch belegt.
Die Burg wurde im 12. Jahrhundert errichtet, als typische Höhenburg. Die Lage ist spektakulär. Ein steiler Felssporn über der Donau in der Wachau. Von unten praktisch unzugänglich.
Wenn man heute dort hinaufsteigt, versteht man sofort, warum dieser Ort gewählt wurde. Die Donau zieht sich in einer Schleife durch das Tal und die Burg thront darüber wie ein Wächter.
Architektonisch war sie das, was man von einer
Höhenburg dieser Zeit erwartet. Massive Wehrmauern, mehrere Türme, ein zentraler Palass als Wohngebäude, mehrfach gestaffelte Verteidigungsanlagen.
Die strategische Bedeutung lag in der Kontrolle des Donauverkehrs. Wer diese Burg hielt, konnte den Schiffsverkehr überwachen. Handelsschiffe, Truppenbewegungen, alles musste hier vorbei. Im mittelalterlichen Verkehrsnetz war das ein Schlüsselpunkt.
Was sie auch zum idealen Gefängnis für einen hochrangigen Gefangenen machte. Man konnte niemanden unbemerkt herausholen. Die natürliche Lage war die beste Sicherung.
Wie waren eigentlich die Haftbedingungen für Richard?
Standesgemäß. Das ist wichtig zu verstehen. Richard war ein gefangener König, kein gewöhnlicher Häftling. Leopold V. konnte ihn nicht in ein Verlies werfen. Das hätte gegen alle Gepflogenheiten verstoßen und den politischen Nutzen des Gefangenen gemindert.
Ein König musste königlich gehalten werden. Das bedeutete angemessene Räumlichkeiten, Bedienstete, wahrscheinlich sogar die Möglichkeit, Briefe zu schreiben und Besucher zu empfangen.
Nicht ganz anders als bei anderen berühmten Gefangenschaften hochrangiger Personen. Maria Stuart in England zum Beispiel, Jahrhunderte später. Gefangenschaft ja, aber mit einem gewissen Standard.
Das relativiert auch das dramatische Bild vom König im dunklen Kerker, den nur ein Lied erreichen kann.
Die Realität war wohl nüchterner. Diplomatische Verhandlungen, Briefe, das Aushandeln des Lösegeldes, das alles lief während der Gefangenschaft. Richard war isoliert, aber nicht verschollen.
Die Burg selbst wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebaut und erweitert. Was wir heute sehen, sind Ruinen. Aber beeindruckende Ruinen. Die Mauerreste, die Fundamente, sie geben einen Eindruck von der einstigen Größe.
Kann man sie heute besichtigen?
Ja, die Burgruine ist ein bedeutender touristischer Anziehungspunkt. Man kann hinaufsteigen, es ist ein Fußweg, nicht ganz kurz, aber machbar. Oben hat man dann diesen Blick über das Donautal, über die Weinberge der Wachau.
Und die Verbindung zur Blondelsaga ist natürlich Teil der Vermarktung. Die Geschichte zieht Menschen an, auch wenn sie Legende ist.
Es gibt Informationstafeln, Führungen, die ganze touristische Infrastruktur. Die Ruine wird kontinuierlich gepflegt und gesichert. Sie ist Teil des kulturellen Erbes der Region.
Das ist das Interessante. Die Legende hat den Ort geformt. Dürnstein wäre ohne die Blondelsaga eine Burgruine unter vielen. So ist sie ein Erinnerungsort mit emotionaler Tiefe.
Die Wachau selbst ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die Landschaft, die Weinkultur, die historischen Stätten. Dürnstein fügt sich da ein. Und die Geschichte von Richard verleiht dem Ganzen eine zusätzliche Dimension.
Wer dort oben steht und über die Donau schaut, kann sich vorstellen, wie es vor 800 Jahren gewesen sein muss. Ein gefangener König, politische Ränkespiele, das Warten auf die Freilassung. Das ist greifbar, auch ohne singende Troubadoure.
Die Steine erzählen ihre eigene Geschichte. Und manchmal ist die historische Realität, die Machtpolitik, die standesgemäße Gefangenschaft, die diplomatischen Verhandlungen genauso faszinierend wie die Legende. Die Blondelsaga hat eine erstaunliche kulturelle Wirkungsgeschichte. Über 800 Jahre hinweg wurde sie erzählt, bearbeitet, neu interpretiert.
Fangen wir bei der Musik an, denn da liegt der Ursprung. Die mittelalterliche Musikpraxis der Troubadoure war etwas Besonderes. Text und Melodie waren untrennbar verbunden. Man schrieb nicht einfach Gedichte und setzte später Musik dazu. Beides entstand zusammen, als Einheit.
Die Instrumente, die dabei zum Einsatz kamen, Laute, Harfe, manchmal auch Fidel, dienten der Begleitung des Gesangs. Sie unterstützten die emotionale Wirkung, trugen den Text. Im Mittelpunkt stand der Gesang. Reine Instrumentalmusik gab es kaum und ist auch seltener überliefert.
Was die Rekonstruktion heute so schwierig macht. Wir haben Handschriften mit Melodien, aber die Notation war anders als unsere moderne. Keine Taktstriche, keine exakten Rhythmusangaben. Die Interpretation erfordert viel Forschung und auch Spekulation.
Wie gehen moderne Musiker damit um?
Unterschiedlich. Es gibt Ensembles, die sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert haben. Die arbeiten mit Musikwissenschaftlern zusammen, nutzen Nachbauten historischer Instrumente, versuchen so nah wie möglich ans Original zu kommen. Aber ein Stück weit bleibt es immer Rekonstruktion, nicht Reproduktion.
Und dann gibt es die Mittelalterszene, die einen anderen Ansatz verfolgt. Bands, die mittelalterliche Themen aufgreifen, aber sie mit modernen Elementen verbinden. Da geht es weniger um historische Exaktheit als um das Gefühl, die Atmosphäre.
Beides hat seine Berechtigung. Das eine ist Wissenschaft, das andere Kunst.
Was die literarische Rezeption angeht? Die Geschichte taucht erstmals in Chroniken des 13., nein, warte, 13. und 14. Jahrhunderts auf. Die frühen Erwähnungen sind schon keine reinen Berichte mehr, sondern zeigen Elemente der Legendenbildung.
Die Chronisten verwoben historische Fakten mit romantischen Elementen. Sie nutzten die Geschichte, um Werte zu vermitteln: Treue, Beharrlichkeit, die Macht persönlicher Bindungen. Das war typisch für mittelalterliche Geschichtsschreibung.
Und dann kam die Romantik.
Die war entscheidend. Im 18. und 19. Jahrhundert erlebte die Sage eine massive Wiederbelebung. Die Romantiker liebten alles Mittelalterliche: Burgen, Ritter, Minnesänger. Die Blondelsaga passte perfekt in ihre Vorstellungswelt.
Sie erweiterten die Geschichte, schmückten sie aus, betonten die emotionalen Aspekte. Die treue Suche, das bewegende Wiedererkennen durch Musik, das waren Motive, die das romantische Publikum ansprachen.
Die Medien, in denen die Geschichte adaptiert wurde, sind vielfältig. Theater,
Oper,
Film, Fernsehen, historische Romane,
Kinderbücher, Comics, Graphic Novels.
Die Geschichte bietet sich an. Sie hat Spannung, ein klares emotionales Zentrum, eine befriedigende Auflösung. Und sie ist visuell stark. Der singende Troubadour vor den Burgmauern, die Antwort aus dem Kerker.
Auch wenn der Kerker wahrscheinlich eher ein standesgemäßes Quartier war.
Die Legende braucht den dunklen Kerker, sonst funktioniert die Dramatik nicht.
Was uns zur symbolischen Bedeutung bringt. Die Geschichte transportiert Werte, die über das Mittelalter hinaus Bestand haben. Treue als höchste Tugend. Freundschaft, die Standesgrenzen überwindet. Die Macht der Musik als universelle Sprache.
Und sie zeigt die Rolle, die Troubadoure in der höfischen Kultur spielten. Nicht nur als Unterhalter, sondern als Vertrauenspersonen, als Träger von Botschaften. Die persönliche Bindung zwischen Blondel und Richard, wie die Legende sie darstellt, spiegelt ein Ideal wider.
Ein Ideal, das vielleicht nie so existierte, aber das die Menschen damals und heute anspricht.
Das ist der Kern jeder guten Legende. Sie muss nicht wahr sein, sie muss wahrhaftig sein in dem, was sie über menschliche Werte aussagt.
Die Blondelsaga erzählt letztlich von der Hoffnung, dass es Menschen gibt, die nicht aufgeben. Die suchen, auch wenn alle anderen die Hoffnung verloren haben. Das ist zeitlos.
Und deshalb wird die Geschichte weitererzählt werden, in welcher Form auch immer, als historischer Roman, als Theaterstück, als Lied. Die Grundmotive bleiben.
Was bleibt von der Blondelsaga, wenn man Fakt und Fiktion getrennt hat?
Mehr als man vielleicht denkt. Die Geschichte funktioniert auf mehreren Ebenen.
Auf der historischen Ebene haben wir Richard Löwenherz. Ein König, der tatsächlich existierte, der auf dem Kreuzzug kämpfte, der gefangen genommen wurde. Das ist belegt. Die Gefangenschaft auf Dürnstein, die Lösegeldverhandlungen, das politische Ränkespiel zwischen England, dem Reich und Frankreich.
Und wir haben Blondel de Ness, einen echten Trouvère, dessen Lieder überliefert sind.
Was Legende ist, die Verbindung zwischen beiden. Das gemeinsame Lied, die monatelange Suche, die dramatische Entdeckung vor den Burgmauern. Das entstand Jahrzehnte später als literarische Schöpfung.
Diese Legende ist also mehr als nur eine Anekdote. Sie ist ein Fenster in die Wertvorstellungen dieser Epoche und zeigt, was die Menschen damals bewegt hat.
Und nicht zuletzt die besondere Macht der Musik.
Genau. Als eine universelle Sprache, die selbst die dicksten Mauern überwinden kann.
Ja, das sind Motive, die wir auch heute noch verstehen, die zeitlos sind.
Die Geschichte wird weitergetragen werden, weil sie einen pädagogischen Wert hat. Sie vermittelt Geschichte lebendig, nicht als trockene Aufzählung von Daten und Namen.
Sie stiftet Identität. Für die Region um Dürnstein ist die Sage Teil des kulturellen Erbes. Die Burgruine, die Wachau, die Verbindung zu Richard, das zieht Menschen an, macht den Ort lebendig.
Warst du schon dort?
Einmal, ja. Der Aufstieg zur Ruine ist steil, aber der Blick über das Donautal lohnt sich. Man steht dort oben und kann sich vorstellen, wie es gewesen sein muss. Auch wenn man weiß, dass der singende Troubadour dort nie stand. Die Atmosphäre bleibt.
Das ist das Schöne an Geschichte. Sie wird reicher, wenn man beide Schichten kennt. Die Fakten und die Legenden, die daraus entstanden sind.
Für alle, die mehr über das Mittelalter erfahren wollen, es gibt so viele Geschichten wie diese. Figuren, Ereignisse, Zusammenhänge, die überraschen und faszinieren.
Und wer sich selbst auf die Spuren begeben will, ob nach Dürnstein, auf Mittelaltermärkte oder einfach tiefer in die Literatur, der findet Anknüpfungspunkte.
Die Blondelsaga ist ein Beispiel dafür, wie Geschichte und Legende zusammenwirken. Wie aus realen Ereignissen zeitlose Erzählungen werden. Das ist Teil unseres kulturellen Erbes.
Und dieses Erbe verdient es, gepflegt zu werden. Nicht indem wir Legenden als Fakten verkaufen, sondern indem wir beides würdigen, die historische Wahrheit und die kulturelle Bedeutung der Geschichten.
Das war unsere Episode zur Blondelsaga. Richard Löwenherz, Blondel de Nesle und die Frage, was davon Geschichte ist und was Dichtung.
Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn euch das Thema interessiert hat, auf dem Blog von Battle Merchant findet ihr weitere Artikel zu historischen Themen und im Shop ein umfangreiches Sortiment für alle, die Geschichte nicht nur lesen, sondern erleben wollen.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.